Zukunftsfrauen, ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sie ist zweifache Fußball-Europameisterin, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin und zweifache Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga. Celia Sasic ist eine Ballkünstlerin. Wenn sie im Stadion auf dem Platz steht, bahnt sie sich den Weg über den Rasen ins gegnerische Feld und wenn alles passt, dann zimmert sie so manch herrliches Tor in den Kasten. Der Fußball hat Sasic gezeigt, wie man über sich hinauswächst, wenn man im Team zusammenarbeitet und sich aufeinander verlassen kann. So wie auf dem Fußballplatz funktionieren Fairness und Respekt auch in der Gesellschaft. Das vermittelt Celia Sasic nun nicht mehr als aktive Profifußballerin auf dem Spielfeld, sondern als Mutter und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität. Als Vorsitzende der DFB-Kulturstiftung befasst sie sich mit vielfältigen gesellschaftspolitischen Themen, unter anderem mit Kultur, Bildung und Gleichstellung. Warum kulturelle und politische Bildung im Fußball wichtig ist und Sexismus keinen Platz im Sport haben darf, darüber spreche ich heute mit ihr. Mein Name ist Saskia Gamrath und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zukunftsfrauen. Ich bin verbunden mit Celia Sasic. Hallo Frau Sasic, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wie sehr vermissen Sie es denn, aktiv auf dem Platz zu stehen?
Diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, wie man immer so schön sagt im Fußball, dieses Kabinengefühl, das ist schon etwas, was einem doch auch sehr fehlt, wenn man das nirgendwo anders in der Form, glaube ich, wiederfindet, wie jetzt in der aktiven Karriere. Trotz allem war damals mein Karriereende ja ein ganz bewusster Schritt. Es war ja keine Heute-auf-Morgen-Entscheidung, es ist auch nicht durch eine Verletzung, wurde ich nicht dazu gezwungen, sondern es war für mich ein ganz entscheidender Schritt zu sagen, wie geht es weiter, wie geht es weiter nach dem Fußball, was ist neben dem Fußball noch für mich da? Und da waren halt eben Themen wie Familie und auch perspektivisch Beruf quasi nach dem Profi-Dasein einfach auch wichtige Faktoren. Und deswegen habe ich dann damals aufgehört und freue mich über die Zeit, in der ich spielen durfte.
Wer war denn damals Ihre Mentorin oder hatten Sie da ein großes Vorbild?
Ja, mein sportliches Vorbild war in dem Sinne Zinedine Zidane. Das war 98, war so die erste WM, die ich als Kind ganz bewusst wahrgenommen habe, an die ich wirklich Erinnerungen da hatte und dann eben dieses französische Team zu sehen. Ich muss natürlich wissen, meine Mutter ist Französin, mein Vater kommt aus Kamerun. Ich habe halt viele Einflüsse auch in mir sozusagen und auch bin auch so groß geworden. Und zu der Zeit war ich in Frankreich gewesen während der WM und dann diese Exzellenz dieses Spielers sozusagen zu sehen, das war so etwas, man gesagt hat, da möchte man auch mal hin. Man möchte auch auf so einer Bühne das, was man am liebsten macht, so gut beherrschen und damit auch erfolgreich sein. Und damit war dann Zinedine Zidane eigentlich ja in der Zeit sozusagen ja das Nonplusultra.
Während Ihrer aktiven Karriere als Sportlerin mussten Sie natürlich auch Hindernisse und Rückschläge hinnehmen und haben damit immer gestruggelt. Was hat Sie denn dazu gebracht, nicht aufzugeben? Und welchen Rat geben Sie denn jungen Sportlerinnen mit auf den Weg, dass sie dabei bleiben?
Fußball war einfach meine absolute Leidenschaft. Ich war auch noch sehr talentiert in diesem Sport. Und wenn das zusammenkommt, dann ist es natürlich eine ganz schöne Mischung, weil man einfach auch selber spürt, was das für einen Effekt auf einen hat und auf Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch auf ja, gesundheitliche Aspekte sozusagen. Man fühlt sich einfach gut darin. Deswegen war für mich immer klar, das ist mein Sport, das ist der Ort auch mit dem ganzen Drumherum, ne, mit diesem Gemeinschaftsgefühl, immer 10, 15 Mädels um einen herum zu haben oder Menschen allgemein, die gemeinsam irgendwie was erleben, ein Ziel nachverfolgen und füreinander einstehen, ja, ihre Stärken sozusagen zusammen zu einem größeren schmeißen. Und ich glaube, dieses Gefühl, was hinten rauskommt, das war so stark, dass man gesagt hat, dafür lohnt es sich immer, dran zu bleiben. Und das ist eigentlich das, was einen auch über Jahre dann in dem Sport auch gehalten hat. Und das ist auch mein Rat an alle jungen Sportlerinnen, weiterzumachen, weil es sich absolut lohnt, wenn man etwas gefunden hat, in dem man dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl spüren kann, dann ist es, glaube ich, mehr als wert, sozusagen da dran zu bleiben und das auch weiterhin auszuleben.
Wurden Sie dann schlussendlich damit belohnt, dass Sie Zinedine Zidane persönlich mal getroffen haben?
Ich habe ihn tatsächlich ein paar Mal persönlich treffen dürfen, natürlich. Das ist dann so, wenn man als Kind, ne, dann, ja, man träumt dann immer davon, irgendwie sogar gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Das sind so Kinderträume, ne? Das sind keine realistischen Ziele, aber einfach Träume. Und ich habe ihn tatsächlich auch ein paar Mal treffen dürfen. Und er ist natürlich dann für die Kinderseele dann nochmal was Schönes.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie sind ja auch international auf so vielen Sportplätzen unterwegs gewesen, in den Stadien und so. Wenn wir da auf Emanzipation und Frauenrechte weltweit schauen, wie sieht das denn da in anderen Ländern aus? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, wenn Sie da mit anderen Spielerinnen zusammengekommen sind?
Ja, also ich kann nur sehen, dass durch die Entwicklung auch des Frauenfußballs, die ja sehr positiv ist, gerade auch in Europa, dass das natürlich ein Motor ist für Frauenrechte, für Gleichberechtigung, für Emanzipation, weil es eben ein Stück weit ein Terrain ist, das man sich selber sozusagen erarbeitet, wo man selbst mitgestaltet und einfach seine Kompetenz und sein ganzes Können und Tun einfach auch sichtbar macht und das auch anerkannt wird. Und durch die Entwicklung des Frauenfußballs, durch die strukturellen Entwicklungen, durch die ganzen Förderungen, auch ja irgendwo ein Stück weit, dass es in die Gesellschaft reingekommen ist, in die Mitte der Gesellschaft reingekommen ist. Dadurch hat das natürlich dann auch viele Möglichkeiten für Frauen auch eröffnet. Und da ist es gut, dass der Fußball einen Beitrag zu geleistet hat, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Felder, die dazu beitragen, dass eben Frauenrechte oder Gleichstellung sozusagen immer ein realistischeres Ziel sozusagen mit.
Sie sind ja jetzt Vorstandsvorsitzende der Kulturstiftung des DFB. Was haben Sie denn in den nächsten Jahren so vor? Also wo möchten Sie die Kulturstiftung hinbringen?
Wenn man mal überlegt und schaut, wo die Kulturstiftung herkommt, ne? Es ist im Grunde, 2006 hatten wir hier dieses viel bekannte Sommermärchen, was jetzt gerade auch wieder in aller Munde ist, ne? Wegen 20-jährigen Jubiläum. Und ich glaube, alle, die zu der Zeit einfach auch alt genug waren, die wissen, was das für einen nachhaltigen Eindruck auch hinterlassen hat, auch in unserer Gesellschaft. Und die Kulturstiftung ist eben aus diesem Turnier heraus sozusagen entstanden. Es gab ein Kulturprogramm zu der Zeit, zu der WM, und ist durchs ganze Land getourt. Und dann haben wir gesagt, oder hat der DFB gesagt, okay, das ist etwas, was wir verstetigen müssen. Wir müssen dieses Kulturgut, was Fußball hier ist, und das ist ein ganz lebendiges Kulturgut, das müssen wir weiterhin nutzen, erst einmal, um es abzubilden in irgendeiner Form, aber auch zu zeigen, was für einen Einfluss dieses Kulturgut auf unsere Gesellschaft hat, was es auf unsere, wie es unsere Kultur auch ein Stück weit verändert und wie der Fußball sich damit auch verändert, aber eben auch die Menschen, weil über den Fußball kann man sehr, sehr viele Dinge diskutieren und ausverhandeln, und es ist immer so ein bisschen auch so eine Plattform, eine gesellschaftliche Plattform, um Themen einfach oder Diskurse auszufechten, sage ich jetzt mal. Und das ist mit der Kulturstiftung dann genau das. Wir haben Kunst, Kultur, Bildung, Antidiskriminierung, das sind so unsere Schwerpunkte, Völkerverständigung, und da geht es dann eben darum, diese Kulturbereiche, die einfach wichtig für uns als Gesellschaft sind und durch den Fußball ja auch irgendwo ein Stück weit präsenter sind und auch geprägt sind, wenn ich jetzt überlege, was die ganzen Vereine in Deutschland alles leisten. Da kommen Menschen zusammen, Tag für Tag, die geben ihre Freizeit da rein, um einen Raum zu gestalten, in dem Gemeinschaft entsteht und in dem echte Begegnung noch entsteht und in dem quasi die Grundlage dafür gelegt wird, wie wir miteinander umgehen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, diese Initiativen, diese Menschen, diese Projekte sichtbar zu machen, zu unterstützen in allem, womit wir es können sozusagen. Und das ist ja auch der Beitrag, den die Kulturstiftung da in seinen Bereichen eben auch leisten möchte.
Jetzt steht ja die Männerfußball-WM kurz vor der Tür, und bei solchen Turnieren stehen ja meistens die Teams und das Event im Vordergrund. Wie kann man denn diese Publicity nutzen, um auch soziale Projekte oder Projekte auch, die ihre Kulturstiftung machen, ein wenig sichtbarer zu machen?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Großveranstaltungen nämlich eben nicht nur als dieses reine Sportevent sozusagen gesehen werden, sondern immer auch als Impulsgeber, als Plattform für diese gesellschaftlichen Themen. Und deswegen nutzen wir eben auch, wie diese WM in den USA jetzt 2026 mit der Kulturstiftung, gibt es auch ein Kulturprogramm in den USA sozusagen. Wir haben gemeinsam mit dem Goethe-Institut eine Ausstellung jetzt auch eröffnet zu Gottfried Fuchs. Das ist einer der zwei jüdischen Nationalspieler, die wir bei uns in Deutschland gehabt haben, um auch da die Lebensgeschichte und die noch einmal zu erzählen und auch diese ganze Erinnerungskultur sozusagen auch nochmal präsent zu machen und sichtbar zu machen. Und dafür sind solche Großveranstaltungen für die Gesellschaft wertvoll. Für die Sportler keine Frage. Sie spielen da um den größten Titel, den sie in ihrer Karriere erringen können. Aber der Wert für die Gesellschaft ist natürlich das Zusammenkommen und dann nachher das Spüren des gesellschaftlichen Wertes und dieses Gemeinschaftsaspektes. Und das versuchen wir natürlich hauptsächlich dann auch in den Zeiträumen, wo solche Turniere stattfinden, verstärkt auch zu nutzen.
Ja, die WM findet ja jetzt in drei Ländern statt: Mexiko, USA, Kanada. Machen Sie dort vor Ort auch was an Projekten?
Also die Kulturstiftung oder diese Ausstellung, die ist tatsächlich in Kanada findet die statt, in Kooperation eben mit dem Goethe-Institut. Da werden auch wirklich Lehrmaterialien für Schulen und so weiter daraus entstehen, um eben diese Geschichte von Gottfried Fuchs weiterhin zu nutzen, um die Themen wie Antidiskriminierung, Antisemitismus einfach auch besprechen zu können. Und ja, gerade im Schulalter mit Schülern einfach sich damit auseinanderzusetzen, ist der Schritt über den Fußball dann doch auch oftmals einfacher als auf einem anderen Weg.
Sie sprechen es ja gerade an, Antisemitismus, Extremismus. Das haben wir leider ja bei uns in Deutschland auch in den Stadien, auf dem Spielfeld oder auch im Stadion selber. Was können wir denn mit der politischen Bildung oder auch mit Stiftungen wie Sie, die betreuen, was können wir dagegen wirken? Was können wir dagegen machen?
Ich glaube, das ist tatsächlich diese einzelnen Initiativen und Projekte auch zu machen, ne? Immer wieder diese Themen auch sichtbar zu machen, anzusprechen, aber auch ganz gezielte Projekte. Wir haben zum Beispiel, das ist so ein bisschen unser Flaggschiff, den Julius-Hirsch-Preis. Bei unser Julius-Hirsch ist der andere deutsche jüdische Nationalspieler, der nach Auschwitz deportiert worden ist. Und da haben wir den Julius-Hirsch-Preis, wo wir quasi Menschen, Initiativen, Projekte auch würdigen und fördern, die sich in dem Bereich Antidiskriminierung, Antisemitismus, Völkerverständigung, Gemeinschaft einfach besonders verdient gemacht haben. Und das sind halt oftmals einzelne Vereine, manchmal einzelne Personen, manchmal Faninitiativen, manchmal eben aber auch Zusammenschlüsse von politischen Initiativen gemeinsam mit Vereinen, die einfach da das Zusammenleben in ihrem Umfeld, in ihren Möglichkeiten einfach auch stärken und die Menschen mitnehmen, teilhaben lassen, diese Auseinandersetzung auch zulassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit darin. Wir haben auch ein anderes tolles Projekt, was ich einfach auch nochmal erwähnen möchte, das ist der Lesekicker beispielsweise, wo wir versuchen, über Fußballliteratur, ja, für Kinder, für Jugendliche eben an dieses Thema Lesekompetenz, Bildung wieder ranzukommen, Kinder zum Lesen zu animieren und dann darüber auch über die Geschichten, die der Fußball schreibt, natürlich nachzudenken, aber darüber dann auch so ein Stück weit unverdächtig in diese Lesekompetenzen wieder reinzukommen. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt, auch mit Schulen gemeinsam. Und darüber versuchen wir natürlich unseren, sag ich mal, Stempel in der Gesellschaft auch noch ein bisschen eindrücklicher aufzudrücken.
Haben Sie denn auch damals davon profitiert? Ich habe es gelesen, es gibt ja die Möglichkeit für die U17 zum Beispiel nach Israel zu reisen, zu einem Austausch dorthin, um sich auch mit der jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen. Haben Sie von solchen Projekten zu Ihrer Zeit damals auch profitiert?
Ja, tatsächlich habe ich selber nie diese Reise mitmachen dürfen in einem Jugendnationalteam, was aber natürlich auch ein bisschen an der Geschichte des Frauenfußballs und an Mädchen und Frauen, die Fußball spielen sozusagen, liegt, an den Strukturen, die damals einfach noch nicht so gewesen sind, wie sie heute gewesen sind. Das heißt, es war ja allein schon schwierig, Vereine zu finden, in denen man Fußball spielen kann, die entsprechende Förderung auch zu bekommen, die ein Junge mit dem Talent sozusagen bekommen hat. Und dementsprechend waren wir in diesem ganzen Gesamtblick auf den Fußball und wie man eben eine U17 noch weiterhin mit politischer Bildung oder so begleiten kann, erstmal noch gar nicht auf der Landkarte mit dem Mädchenteam oder vielleicht auch von den Möglichkeiten her und den Investitionen her, die da gemacht werden wollten. Und dementsprechend habe ich nicht davon profitiert. Andererseits haben wir auch natürlich immer Eigeninitiativ mit anderen Vereinen auch den Austausch in dem Sinne gesucht, dass wir international auf Turniere gefahren sind oder solche Sachen. Aber eben dieses Strukturelle hat es damals noch nicht gegeben.
Nun gibt es natürlich auch Diskriminierung von Frauen. Schauen wir mal auf das Champions-League-Spiel Bayern München gegen Atalanta Bergamo im März. Da konnte man leider sehen, dass Frauen und Männer immer noch nicht gleichgestellt sind. Denn beim Abklatschen am Ende des Spiels wurde Tabea Kemme von den Spielern nicht erkannt oder ignoriert. Und sie ist schließlich mehrfache deutsche und englische Meisterin. Sie war sogar Nationalspielerin, genau wie sie. Und ist natürlich eine erfahrene TV-Expertin. Also was ist da schiefgelaufen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir im Fußball immer noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, Frauen und Männer sind absolut gleichberechtigt. Was sich für mich aber natürlich auch ein Stück weit aus der Geschichte ableiten lässt. Wenn wir schauen, dass erst 1970 Frauenfußball in dem Sinne erst erlaubt war zu spielen, ist das ja, die Strukturen sind erst viel später und auch viel langsamer gewachsen. Weil nur weil man es erlaubt hat zu spielen, heißt es das nicht, dass man es unterstützt und gefördert hätte, Frauenfußball. Das heißt, all die Dinge, die sich normalerweise einfach auch entwickeln oder hätten entwickeln können, die wurden ein Stück weit natürlich ja gedämpft oder auch einfach alles viel, viel schwieriger gemacht. Und dementsprechend sind auch viel weniger Frauen im Sport oder im Fußball heute sichtbar. Ja? Wir machen Fortschritte da momentan. Wir haben viele Expertinnen, die jetzt da im Fernsehen sind, unter anderem eben Tabea Kemme oder Josephine Henning, Julia Simic, und wie sie alle noch heißen, die mittlerweile als Expertin auch da sind, was ein guter Schritt ist. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich dass ich mir diese Entwicklung so ableiten kann aus der Geschichte einfach. Und ich glaube, das ist genau in der Situation, ich habe die Situation tatsächlich auch gesehen, es fühlt sich blöd an, wenn man da steht und Leute laufen an einem vorbei. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch nicht da sind, dass jeder Spieler gesagt hat, oh klar, das ist Tabea Kemme, unsere Expertin. Und das hat, glaube ich, tatsächlich damit zu tun, dass wir einfach noch nicht präsent genug da sind. Dass wir noch nicht so viele Frauen haben, die die Chance bekommen haben, eben im Frauen, im Männerfußball auch, ihre Kompetenzen zu zeigen, was schade ist, was aber jetzt vermehrt auch auftritt. Haben wir ja mit den Trainerinnen auch gesehen, mit auch in sportlichen Führungspositionen sehen wir das jetzt wieder vermehrt. Ich glaube aber, dass trotz allem das sehr, sehr, sehr wichtig ist, die Menschen, die das jetzt machen, weil sie nämlich eben quasi den Weg ebnen, so wie mir damals andere Spielerinnen den Weg geebnet haben, Fußball spielen zu können auf dem Level, wir wiederum den Spielerinnen, die heute spielen, den Weg noch ein bisschen weiter gepflastert haben und sie das auch wieder für nächste Generationen machen werden. Ja, wir haben da noch einiges vor uns auf jeden Fall.
Mit welchen Diskriminierungen oder Schwierigkeiten haben Sie denn zu Ihrer Zeit strugglen müssen? Also was waren so Ihre Erfahrungen?
Ich habe ja tatsächlich noch zu so einer Zeit gespielt, wo man dann doch eher noch so was ganz Besonderes war, wenn man als Mädchen Fußball gespielt hat, weil man ja meistens weit und breit irgendwie die Einzige. Und es ist tatsächlich so, gibt es ja diese Förderstrukturen, beispielsweise ne, Stützpunkttraining, das heißt dann die Kinder aus der Region, die besonders gut sind, kriegen nochmal ein Extra-Training. An einem Montag war das dann meistens immer, wo sie nochmal mit anderen talentierten Spielern zusammengekommen sind. Und ich war da tatsächlich auch eingeladen in einem Stützpunkt. Ich hatte damals kurze Haare, war jetzt nicht sofort als Mädchen zu erkennen und war auf einem Jungsstützpunkt eingeladen. Habe da auch ganz normal mitgemacht, die ganze Zeit, bis irgendwer irgendwann mal den Trainer gesagt hat, ihr wisst schon, dass das ein Mädchen ist. Und dann so, oh, ja, nee, ja, dann geht das ja nicht. Dann müssen wir jetzt eine andere Lösung finden. So, und das war tatsächlich damals, weil die Strukturen einfach auch ein Stück weit überfordert waren damit, dass ein Mädchen Fußball spielt und so gut Fußball spielt, dass es eigentlich bei den Jungs gar nicht auffällt.
Also wem ist es aufgefallen? Dem Trainer oder die aus der Mannschaft?
Ich hatte tatsächlich einen Mitspieler oder Freund, der auch beim Stützpunkttraining war, mit dem ich jedes Mal regelmäßig zum Stützpunkt gefahren bin. Und der wusste natürlich, dass ein Mädchen, weil wir schon oft Fußball miteinander gespielt haben und auch bei anderen Trainings zusammen waren. Und ich habe das nicht zum Thema gemacht, ich bin hingegangen, habe Fußball gespielt, genauso wie es hätte machen sollen. Irgendwann unterhalten sich die Leute natürlich und sagen, ja, der ist voll gut und sagen, ja, der ist aber eine die. Und dann ist es natürlich dann so, okay. Und dann sind natürlich die Leute in dem Moment überfordert, weil die Struktur das gar nicht hergegeben hat. Wie, jetzt ein Mädchen spielt so gut Fußball, haben wir jetzt nichts dafür und hier können wir es irgendwie auch nicht lassen, weil es ist ja ein Mädchen. Das ist heute schon deutlich besser geworden, aber das sind die Dinge, mit denen ich damals auch zu kämpfen hatte.
Ja, wir hatten das vorhin auch ganz kurz mal angesprochen. Also die Ernennung von Marie-Louise Ether als erste Trainerin beim 1. FC Union in der Männerbundesliga wurde ja als mutig gefeiert. Sollte so etwas nicht als normaler Trainerwechsel gesehen werden?
Einerseits ja, definitiv, weil für mich war das ein ganz logischer Schritt irgendwie ein Stück weit. Das ist eine Bundesligamannschaft, die sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Trainer, entlassen den und dann ist ja ganz oft so dieser Mechanismus, dann gucken wir intern bei unserer nächsten Mannschaft, ne, die U19, und holen den Trainer hoch und geben ihm sozusagen die Chance. Diese Logik haben sie angewandt einfach, weil sie gesehen haben, okay, es gibt ja einen Grund, warum wir Marie-Louise Ether unsere U19 anvertrauen, unsere männliche U19 anvertrauen. Das heißt, wir sind von ihren Kompetenzen überzeugt. Die hat die notwendige Qualifikation, die hat eine Vita als Spielerin und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das heißt, sie hatte die notwendige Qualifikation auch, da spielen oder trainieren zu können auf dem Level. Mutig ist es in dem Sinne, dass man sagen kann, es ist klar, dass wenn man irgendwo der Erste ist, der etwas macht, dass sehr große Aufmerksamkeit darauf liegt, dass wenn man quasi in der höchsten Stufe ist, die man erreichen kann oder die man dann eben trainiert, dass da Exzellenz erwartet wird, dass da die Menschen sehr genau hinschauen und man das natürlich dann auch liefern muss, egal jetzt ob Mann oder Frau. Das ist, glaube ich, dann schon so. Aber grundsätzlich ist es einfach für mich ein Zeichen gewesen, okay, wir haben da jetzt eine Frau, die die Kompetenzen hat, die in dem Verein die Möglichkeit auch bekommen hat. Und es ist schön, weil sie die Tür aufgemacht hat, weil die nächste nicht mehr die erste ist, sozusagen. Ja, ich war einfach sehr erfreut, als ich diese Nachricht gehört habe. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass es eben nicht nur jetzt auf der Position, wir haben mit Sabrina Wittmann in der dritten Liga noch eine Trainerin, die schon einen längeren Zeitraum diese Arbeit macht und auch nicht mehr so viel darüber gesprochen wird, was ja ein positives Zeichen ist, also nicht mehr so viel darüber gesprochen wird, dass sie eine Frau ist. Wir haben jetzt beim HSV einen neuen Sportvorstand mit Kathleen Krüger, wir haben Tatjana Henny bei RB Leipzig. Also es passiert etwas, aber klar, da ist auch noch Luft nach oben.
Ja, eine, die das auch sehr genau beobachtet hat, ist unsere Altkanzlerin Angela Merkel. Die hat ja die Arbeit, von ETA sehr gelobt. Sie hat ja sogar gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass es auch im Männernationalteam bald eine Trainerin gibt. Was denken Sie denn? Wie viele Jahre müssen wir da noch drauf warten?
Ich würde mich da auf so etwas überhaupt gar nicht festlegen wollen. Fakt ist, dass wir noch viel, viel mehr Frauen brauchen, die erst einmal quasi Fußballlehrerin werden wollen, die Möglichkeit bekommen, das auch auszuüben, dass es da keine Barrieren für sie gibt, überhaupt diesen Beruf ins Auge zu fassen, zu sagen, ich werde Fußballlehrerin. Und das ist, glaube ich, noch erstmal der Schritt, wo wir sagen, okay, das ist super wichtig, dass wir ganz, ganz viele Frauen haben, die Fußballlehrerin werden und die auch die Möglichkeit haben, Mannschaften zu trainieren, die diese Erfahrung sammeln können. Weil das wird ja immer gesagt, ja, hat nicht die nötige Erfahrung dafür. Aber die muss man ja auch, diese Chance zur Erfahrung, die muss man ja auch bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir das ermöglichen, dass Frauen nicht die Hürden haben, die andere nicht haben, um Fußballlehrer, Lehrerin zu werden und ihnen eben dann auch die entsprechenden Erfahrungschancen geben, genauso wie die den Männern gegeben werden. Und dann ist es nachher, wie es im Leistungssport zumindest so ist, da muss man einfach gut sein.
War das mal eine Option für Sie, dass Sie Trainerin werden? Oder gab es diese Option gar nicht für Sie zu Ihrer Zeit?
Tatsächlich, als ich Fußball gespielt habe, habe ich immer gesagt, Leute, ich mache alles nach meiner Karriere, aber ich werde nicht Trainerin. War natürlich so ganz unmittelbar danach. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darüber denken würde, vor allem in Bezug auf Kinder und so. Ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Feld und ich würde auch nie irgendwo etwas ausschließen. Aber aktuell habe ich sehr viel spannende andere Aufgaben und verfolge natürlich trotzdem immer noch sehr intensiv das Sportliche. Ja.
Die amerikanische Geschäftsfrau Michelle Kang ist Besitzerin mehrerer professioneller Fußballmannschaften und sie investiert ja sehr gezielt in den Frauenfußball. Ihr gehören drei europäische Spitzenclubs, darunter das Frauenteam des französischen Spitzenclubs Olympique Lyon. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie das einschätzen. Wie viel Einfluss darf eine Investorin denn da haben?
Ich glaube, was natürlich gerade im Frauenfußball wichtig ist, ist, dass man oder sich die Teams auch und auch ja, eigentlich alle Involvierten diese Professionalisierung, diese Intensivierung des Frauenfußballs in all seinen Möglichkeiten sozusagen ja danach streben, zu sagen, okay, wir möchten die bestmöglichen Möglichkeiten anbieten, um Entwicklungspotenzial einfach auch zu heben. Und ich glaube, das ist unbestritten, dass Frauenfußball im Fußball selber das womöglich ja am stärksten wachsende Segment aktuell ist, wo man auch ja einfach noch viel Luft nach oben hat und ganz, ganz viel Potenzial noch heben kann. Und dass dann viele verschiedene Wege und Möglichkeiten sozusagen ausgelotet und ausprobiert werden, wie man da hinkommt, ist, glaube ich, ein Stück weit legitim. Wir in Deutschland haben ja da schon relativ klare Vorstellungen, was das betrifft. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, Entwicklung nicht zu behindern. Gerade wenn man jetzt darauf sagt, okay, wir haben jetzt kommt es immer mehr in Deutschland. Mittlerweile haben eigentlich fast alle Lizenzvereine auch Frauenabteilungen, die sie fördern. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und dann ist es für mich legitim zu sagen, okay, wir müssen andere Wege finden, wie wir als Frauen Möglichkeiten zu haben, uns weiterzuentwickeln, wie wir sportlich und auch infrastrukturell eben auf ein anderes Level kommen. Und ich bin total gespannt, wo das hingeht, wo auch dann die ganze Entwicklung im Frauenfußball allgemein auch hingeht. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, Möglichkeiten zu schaffen und Möglichkeiten bereitzustellen.
Aber funktioniert Frauenförderung dann also in erster Linie nur über Geld und Investoren?
Ich glaube, es ist natürlich auch ein, das ist, oder sagen wir mal so, Entwicklung und Förderung, dafür ist Geld und Investitionen immer notwendig. Das ist unbestritten bei den Männern oder bei den Jungs im Fußball, das ist ganz genauso. Da wurde dann in Nachwuchsleistungszentren investiert, wo man gesagt hat, okay, man möchte da ganz gezielt die jungen Spieler ausbilden, in den Vereinen Möglichkeiten schaffen. Und das ist ja genau das auch. Ich glaube, Geld im Zusammenhang mit Fußball ist nicht böse, sondern Geld. Es kommt darauf an, was man damit macht und was man damit bezwecken möchte. Und das ist eben da in meiner Ansicht nach extrem wichtig, diese Infrastruktur zu schaffen und den Zugang zu diesem Sport, zu Fußball, für Mädchen einfach auch selbstverständlich zu machen. Das ist er nämlich immer noch nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig, Möglichkeiten, Zugänge zu schaffen. Und dafür braucht man nun mal Geld. Und deswegen ist es nicht per se Investition gleich etwas Negatives zu sehen.
Wenn Sie an Ihre kleine Tochter denken, was wünschen Sie ihr? Was sollte bei der Förderung im deutschen Fußball in den nächsten 5 Jahren noch verbessert werden?
Da kommen wir ja genau auf das mit den Zugängen beispielsweise. Es passt nämlich ganz gut, weil meine Älteste jetzt vor kurzem gesagt hat, sie möchte Fußball spielen.
Ach, das ist schön.
Ja, das ist sehr schön. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin immer eine Nationalspielerin, habe ein gutes Netzwerk im Fußball auch. Aber der nächste Verein, wo sie spielen kann, der ist, ich glaube, 23 Kilometer von uns entfernt. Und wir fahren eine halbe Stunde dahin. Und es gibt nur eine, gab, glaube ich, noch eine Alternative, die wäre von der Fahrstrecke genauso weit gewesen. Und das ist das, was ich meine, die Zugänge zu diesem Sport so einfach wie möglich zu machen. Wenn sie jetzt ein Junge wäre, dann hätte sie im Umkreis von 5 Kilometern 7 Vereine, in die sie gehen könnte, um zu spielen, jetzt mal so gesagt. Ja? Und diese Möglichkeit ist aber da noch nicht gegeben. Und da dafür zu sorgen, dass Mädchen, die Fußball spielen möchten, die Möglichkeit auch bekommen, Fußball zu spielen und entsprechend auch die gleiche Förderung zu kriegen, wie es auch Jungs getan haben. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, nicht nur für den Fußball, sondern allgemein für alle jungen Mädchen, die eine Gabe haben, ein Talent oder auch sonst irgendetwas umsetzen wollen, dass sie da nicht Barrieren haben, die andere nicht haben.
Kommen wir langsam zum Ende unseres Gespräches. Wie ist denn so Ihr WM-Tipp?
Oh, ja, gut. Ich hoffe natürlich, dass die deutsche Mannschaft sehr weit kommt. Ich weiß aber allerdings auch aus eigener Erfahrung, und das wissen, glaube ich, mittlerweile auch alle, dass man bei so einem Turnier einfach im Vorfeld nicht viel sagen kann. Wir haben heute die Kadernominierung gehabt. Es kommt dann nachher darauf an, wie findet die Mannschaft zusammen? Was entwickelt sich da für ein Spirit? Wie laufen die ersten Spiele? Und das kann nachher dann komplett richtungsweisend sein, weil wir haben schon Turniere erlebt, wo es im Vorfeld katastrophal gelaufen ist, die Turniere dann aber sehr, sehr gut oder eben auch andersrum. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, eine gefestigte Mannschaft zu haben, die füreinander einsteht, die gemeinsam weiß, wo sie hin will, dass Spieler da sind, die dieses Gerüst tragen, die auch ein Stück weit das Gerüst lenken. Und wenn das gegeben ist, kann man natürlich mit der spielerischen Klasse, die wir in Deutschland haben, auch relativ weit kommen. Aber es wird für einen WM-Titel natürlich auch schwierig. Aber das ist es immer.
Da sprechen Sie aus Erfahrung. Zum Ende unseres Podcasts geben wir unseren Gästen immer einen Satz vor, den sie mit einem Wort vollenden sollen. Der Satz lautet: Politik bedeutet für mich.
Politik bedeutet für mich Gestaltungsspielraum oder Gesellschaft gestalten.
Also, wir stellen fest, beim Thema Awareness und Förderung im Fußballsport ist zwar einiges auf den Weg gebracht, aber es gibt noch viel Luft nach oben. Wir drücken unserem Männernationalteam bei der Fußball-WM die Daumen. Ich wünsche Ihnen, Frau Sasic, weiterhin viel Erfolg mit Ihren DFB-Projekten und bedanke mich ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.